Diese Folge ist ganz klar nicht nur für Zucker-Junkies, sondern auch für Menschen, die denken, dass sie eigentlich ziemlich gesund leben und das Gefühl haben, sie stecken nicht in der Zuckerfalle. Ob das wirklich so ist, lass es uns gemeinsam rausfinden in dieser Podcast-Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Embodied Riding Podcast. Hier geht es um Themen, die in der Tiefe bewegen und das Potenzial haben, dein Reiterleben körperlich, mental und emotional für immer zu verändern. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd. Was wir gleich zum Anfang dieser Folge festhalten können, ist: Zucker ist nicht gesund. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Zucker in Maßen uns auch nicht umbringt. Denn ich gehöre weder zu dem einen Lager noch zu dem anderen, sondern das, was mich interessiert, ist die Wirkung von Zucker auf dein Nervensystem und wie du das zu spüren bekommst und wie du vielleicht bis heute gar nicht weißt, dass manche Dinge, die du täglich so erlebst, an dir körperlich, mental oder emotional tatsächlich mit deinem Essverhalten zu tun haben und ja, vielleicht auch mit deinem Zuckerkonsum. Dabei geht es im Zweifel gar nicht um die Masse an Zucker, die du isst, sondern vielleicht auch eher die Art und Weise, wie du Zucker isst oder zu welchen Uhrzeiten du Zucker isst. Zucker ist ein komplexes Thema, Zeit, dass wir uns das mal genauer anschauen. Lass uns also mal gemeinsam auf die Wirkung von Zucker schauen aus der neurozentrierten Perspektive. Und uns interessiert heute vor allen Dingen das sogenannte autonome Nervensystem. Das autonome Nervensystem steuert unbewusste Körperfunktionen. Das heißt, wenn alles gut läuft, solltest du eigentlich vom autonomen Nervensystem eben gar nicht so viel mitbekommen, weil so Dinge wie Schlucken, Atmen, Verdauen, Herzschlag, das sollte ja, wenn möglich, alles eigentlich so ablaufen, dass du es nicht mitbekommst. Im autonomen Nervensystem haben wir es mit zwei Hauptbereichen zu tun und das hast du bestimmt schon mal gehört. Der Sympathikus, das ist eher das aktivierende System, und den sogenannten Parasympathikus, das ist das System, was für Erholung, Integration und Ruhe zuständig ist. Und wie du dir das vorstellen kannst, auf so einer Waage, die schön ausgeglichen ist, sollten sich Sympathikus und Parasympathikus abwechseln. Beide sind wichtig, wir brauchen beide, am besten in einer guten Balance. Beim Thema Vagusnerv hat uns das parasympathische System besonders interessiert, weil es mit dem Vagusnerv so eng zusammenhängt. Und wenn dich das interessiert, alles, was um die Themen Ruhe, Entspannung, Erholung geht, dann guck nochmal in den Episoden nach den Episoden für den Vagusnerv. Da bekommst du auch mehr Informationen über das parasympathische System. Denn heute interessiert uns tatsächlich das sympathische System ein bisschen mehr. Im sympathischen System haben wir so Reaktionen wie klassische Flucht- und Kampfreaktionen. Es ist nämlich so, man könnte sagen, dein Nervensystem ist in der Steinzeit stehen geblieben. Und ob nun ein Säbelzahntiger um die Ecke kommt, du den Bus verpasst, es droht, ein Streit zu eskalieren oder du morgen eine Prüfung schreibst, für das Nervensystem fühlt sich das alles ziemlich gleich an. Nämlich so, als wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommen könnte. Das Nervensystem in sich kann erstmal nicht wirklich unterscheiden, wie dramatisch diese Stresssituation ist. Es empfindet einfach erstmal eine Art von Bedrohung, eine Art von Stress, zu der es versucht, eine Lösung zu kreieren. Und der erste Schritt dieser Lösung wäre immer Flucht. Flucht ist im Zweifel gesünder als Kampf. Ja, Kampf ist gefährlicher, ist risikoreicher, deswegen versucht das Nervensystem, Kampf erst an zweiter Stelle kommen zu lassen. Fluchtverhalten, das können wir verstehen körperlich, dann heißt es wirklich zu flüchten, sich aus der Situation zu entfernen, kann genauso aber bedeuten, zum Beispiel einen Streit zu schlichten, in einer in einem heißen Wortgefecht sozusagen ein bisschen langsam innerlich zurückzufahren und beschwichtigend auf den Partner einzugehen. Ja, beruhigend. Auch das kann eine Art von Fluchtverhalten sein. Das heißt, Flüchten ist hier nicht nur im körperlichen Sinne zu verstehen, sondern auch mental, emotional. Wenn Flucht aber nicht besonders erfolgreich ist, dich also nicht wirklich zu deinem Ziel bringt, steigt ja so ein bisschen die Gefahrenlage sozusagen im Nervensystem. Die Situation wird dichter und das Nervensystem ist bereit, auch ein Risiko einzugehen und dich in den Kampf zu schicken. Hier kann es wirklich bedeuten, dass das körperlich gemeint ist im Sinne von abwehren, wehren, verteidigen. Aber es kann genauso auch in einem Streit sein, einen Streit zu eskalieren tatsächlich. Zu wissen, wenn ich das jetzt sage, dann geht's richtig los. Und ich kann mich bewusst aktiv dafür entscheiden, weil ich das Gefühl habe, das muss jetzt so sein. Das heißt, Flucht- und Kampfaktionen haben gemeinsam, dass sie einem das Gefühl geben von ich kann. Ich kann etwas gegen diese oder für diese Situation tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Das, was wir für Flucht- und Kampfaktionen brauchen, ist aber eine Menge an Energie, weil wir brauchen ja mehr Energie zu flüchten oder zu kämpfen, egal ob körperlich, mental oder emotional, als wenn wir, ich sag mal, so einfach auf dem Sofa sitzen geblieben werden. Und da ist die Verbindung einer Sympathikusaktivierung zum Zucker. Denn was brauchen wir in so einem Moment von Flucht oder Kampf? Wir brauchen eine gute Versorgung unserer Muskulatur mit Sauerstoff, ja, und Glukose, da ist ja wieder der Zucker. Also wir brauchen Energie. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen höheren Herzschlag, damit das ganze System gut versorgt wird und wir kraftvoll schnell sein können. Und genau das liefert uns Zucker. Zucker, wenn wir ihn zu uns nehmen, ne, lässt den Blutzucker rapide ansteigen und führt dazu, dass wir ein Zuckerhoch erleben. Und in diesem Zuckerhoch sind wir für den Moment sehr leistungsfähig. Auch das gilt wieder auf allen Ebenen. Also körperlich können wir richtig gut in die Performance gehen. Und alle von euch, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass ich in der Neuroathletik, also dann, wenn es um sportliche Leistung gehe, auch immer sage, ja, mach keinen Sport klassisch auf nüchternen Magen. Es könnte sein, dass dein Nervensystem total viel Stress empfindet und dich gar nicht so gut sein lässt. Egal, ob du nun reitest, Tennis spielst oder was du tust, Sport auf nüchternen Magen ist keine gute Idee, wenn es dir um einen guten Output geht. Also wenn es dir wirklich darum geht, gut zu sein. Wenn du das aus anderen Gründen machen willst, um vielleicht deinen Stoffwechsel anzuregen, ja, und es dir um eine andere Idee geht, mach das so. Aber wenn es um sportliche Leistung geht, dann brauchen wir tatsächlich auch Zucker für Performance. Das ist der Blickwinkel sozusagen aus der Neuroathletik. Das heißt, Zucker ist wirklich nicht unbedingt schlecht für uns. Aber lass uns doch mal gucken, was macht denn Zucker und wie wirkt es auf dein Nervensystem? Wenn wir Zucker zu uns nehmen, dann können wir im Prinzip davon ausgehen, dass die Reaktion unseres Körpers, unseres Nervensystems auf den Extrazucker, der nun kommt, dass das System reagiert wie auf zusätzlichen Stress, mit einer zusätzlichen Aktivierung des Sympathikus, mit allem, was dazu gehört. Zucker ist in dem Moment wirklich die Hauptenergiequelle für den Sympathikus, es ist schnell verfügbar, Zucker wird im Darm aufgespalten, der Blutzucker steigt, die Muskeln werden gut versorgt, das ganze System fährt hoch, um erfolgreich zu flüchten oder zu kämpfen. Das Problem ist ein bisschen, dass in dem Moment Zucker auch die Stresshormone erhöht. Und das sind Adrenalin, Noradrenalin, auch Cortisol, das bleibt tatsächlich auch noch mal länger anhaltend im System. Ja, das heißt, wir brauchen für Flucht- und Kampfaktionen kurzzeitig mehr Energie und das liefert uns sozusagen dann auch der Zucker. Das kann aber im Nebeneffekt tatsächlich dazu führen, dass du zittrig wirst oder noch nervöser und vor allen Dingen, dass dein Körper nach mehr verlangt. Denn wenn ein Körper erstmal in einem sogenannten Zuckerhoch ist, möchte er dort auch gerne bleiben. Das ist allerdings natürlich auf Dauer keine gute Idee, weil es bedeuten würde, dass wir sozusagen Stück für Stück immer mehr überdrehen. Aber nach dem Zuckerhoch wieder in ein Zuckertief zu fallen, ist auch nicht schön. Denn ein Zuckertief bringt wirklich auf allen Ebenen, körperlich, mental und emotional, einen echten Preis mit sich. Das heißt, es kann sein, dass du total gereizt bist, ungeduldig, auch wieder zittrig, vielleicht auch hangry, also eine Mischung aus wütend und hungrig, oder vielleicht kennst du das auch, dass wenn du das Gefühl hast, du isst jetzt, du kriegst jetzt nicht sofort was zu essen und kannst dir was zwischen die Zähne schieben, dass du denkst, so, dann werde ich hier zum Tiger. Dann geht gar nichts mehr. Und wenn du das kennst, dann ist das ein Hinweis darauf, dass dein Organismus vielleicht schon so ein bisschen gefangen ist in dieser Zuckerfalle von Zuckerhoch und Zuckertief. Denn das, was der Körper kennt, das, was das Nervensystem kennt, das stellt es ja gerne auch wieder her im Sinne von einem Status quo. Das heißt, jemand, der schon lange in einer Art Überaktivierung des Sympathikus feststeckt, der wird das als solches vielleicht gar nicht spüren oder das so verorten und sagen, ah ja, ich bin ein bisschen nach oben zu hoch eingestellt, ich habe zu viel Sympathikusaktivierung, das sagt ja keiner. Das, was wir aber alle kennen, ist, dass Menschen Ängste entwickeln, ob die sie sich nicht richtig erklären können, bis hin zu Panikattacken, Nervosität, Ungeduld, das Gefühl, es muss irgendwie immer weitergehen, schneller gehen, anders sein. All das kann mit so einer Sympathikusaktivierung, die wie zu lange anhält, einhergehen. Es kann aber auch dafür sorgen, dass wirklich der Kopf sehr viel Lärm produziert, sehr viel Gedanken, es schwer ist, Fokus zu halten, ja, weil das System sozusagen in dieser hohen Aktivierung irgendwann auch nicht mehr kann und nicht mehr eben die Top-Performance bringt, die es am Anfang durchaus fühlbar gebracht hat. Und dann können Dinge dazukommen wie ein erhöhter Blutdruck, chronische Entzündungen, Schlafstörungen und auch eine Anfälligkeit für Stress. Denn du kannst dir vorstellen, wenn dein System die ganze Zeit schon in dieser Überaktivierung ist, ja, das Fass ist eigentlich die ganze Zeit schon richtig voll, dann finde ich, ist es ziemlich klar und greifbar, dass wenn dann noch ein bisschen mehr dazukommt und du bist schon drüber, bist du ja noch viel schneller, noch viel mehr drüber. Das geht dann ganz fix. Und genau so fühlt es sich auch an. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, der hat natürlich dann im Nervensystem auch die Erfahrung gemacht, und das Nervensystem merkt sich sowas an der Stelle ja immer sehr gut, dass diese fehlende Stressresistenz dazu führt, dass ich viel früher mich gestresst fühle, weil ich schon weiß, dass ich mit dem Stress nicht gut umgehen kann. Ja, und das sind Menschen, die sich schon Sorgen machen, bevor eigentlich die Tatsache eingetreten ist, um die sie sich Sorgen machen. Und die sich so früh und so viel Sorgen machen, obwohl wirklich überhaupt gar nicht klar ist und es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass man sich überhaupt Sorgen machen müsste. Aber das ist ja klar, wenn ich jetzt eine große Wanderung mache und nicht aufs Wetter geschaut habe und demnach vielleicht nicht so richtig gut vorbereitet bin, sagen wir mal, ich habe die Regenjacke vergessen, und ich merke das, da scheint vielleicht noch die Sonne, aber ich merke schon, ah Mist, ich habe die Regenjacke vergessen. Und dann bin ich vielleicht schon beim Abstieg oder vielleicht drehe ich sogar schon früher um, weil ich denke, ah, ja, bei schönstem Sonnenschein drehe ich dann vielleicht schon um, weil ich denke, oh, aber wenn jetzt irgendwie das Wetter kippt, ich bin schlecht vorbereitet. Und woran denke ich beim gesamten Abstieg? Daran, ob es nicht jetzt regnet. Und jede Wolkenverschiebung nehme ich schon vielleicht so wahr, könnte das jetzt losgehen? Obwohl es noch nicht einen Tropfen geregnet hat. Und vielleicht sitze ich dann unten im Tal im Auto und bin froh, dass ich früh umgedreht bin, obwohl es ja jetzt gar nicht angefangen hat zu regnen. Ja, auch das hat tatsächlich Einfluss auf unser Nervensystem. Also da geht was ab, um es mal auf Deutsch ganz einfach auszudrücken. Da geht in unserem Kopf richtig was ab. Und umso öfter dir das vielleicht auch schon passiert ist, dass du dann vielleicht eben bei so einer Wanderung richtig nass geworden bist, vielleicht noch auf dem Boden dann ein bisschen gerutscht bist, was auch immer, umso vorsichtiger wird dein Nervensystem sein. Das heißt, das Nervensystem guckt ja immer so ein bisschen, wie sind denn die Ressourcen, die ich zur Verfügung habe? Bin ich richtig gut ausgestattet? Ja? Habe ich sozusagen, kann ich auf alles, was da jetzt kommt, gelassen reagieren, weil es mir gut geht? Ja, weil ich richtig viel Kapazitäten in meinem inneren Fass noch frei habe? Oder ist das Fass eigentlich eben täglich schon eher am Überlaufen und ich merke, da braucht es nicht mehr 10 Tropfen, sondern vielleicht noch 3 oder sogar nur einen, bis es überläuft. Das macht schon einen Riesenunterschied im Nervensystem und in der Art und Weise, wie wir uns damit fühlen. Und Zucker spielt da so eine ganz spannende Rolle, weil Zucker führt eben dazu, dass der Sympathikus aktiviert wird, dass wir also im Prinzip vorbereitet werden auf Flucht und auf Kampf. Wenn es nun so aber ist, dass es gar nichts zu flüchten oder zu kämpfen gibt, sondern wir nur einfach ja, eine Zuckerschlacht gemacht haben, dann ist natürlich das Nervensystem irritiert, hält trotzdem diese Sympathikusaktivierung hoch, ja, Blutzucker steigt und wir versuchen, diesen Moment nach oben zu erhalten. Und dass das Nervensystem gerne sozusagen das Level oben behalten möchte, das liegt daran, dass tatsächlich Zuckerkonsum eng verknüpft ist mit dem Belohnungssystem im Gehirn. Es steht sozusagen in direkter Verbindung mit dem Neurotransmitter Dopamin, der für sich erstmal ein Gefühl von Freude, Belohnung, Wohlgefühl vermittelt. Ein bisschen so, wie wenn wir uns was Schönes kaufen und uns darüber so richtig freuen können. Ja, das ist auch ein Dopamineffekt. Und das Problem ist, dass das eine echte Suchtgefahr ist. Und das kennen wir auch, oder? Wenn wir so ein Stück Schokolade essen, denken wir so, ach, so den Riegel kann ich noch aufessen, so die anderen 4 Stückchen. Und denkt man, ach, ich könnte auch noch so eine Reihe. Und so schnell kann man manchmal gar nicht gucken, ist irgendwie die Tafel schon fast leer. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn dann auch nur noch so 3 Stücken über sind, denkt man, ah, jetzt kann ich auch die ganze Tafel essen. So ging mir das jedenfalls früher, da habe ich regelmäßig ganze Tafeln Schokolade am Tag gegessen. Das ist so nichts mehr, aber ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat. Am liebsten hätte ich so dieses schmelzende, leckere, warme, wohlige Gefühl noch länger im Mund behalten. Und das hat eben mit dem Dopamin zu tun. Das heißt, tatsächlich findet da etwas statt, dass in unserem Gehirn ein Bereich aktiviert wird, der eine Suchtgefahr in sich birgt, ja, und der so ein bisschen eigentlich immer wieder dieses Zuckerhoch erleben würde. So, warum nicht nochmal? Warum nicht nochmal? Warum nicht nochmal? Das heißt, dieser Bereich stiftet uns dazu an, im Zweifel weiter Zucker zu konsumieren oder möglichst schnell wieder Zucker zu konsumieren. Und das Problem ist, dass dann tatsächlich so eine Art Gewöhnungseffekt entstehen kann, dass am Anfang vielleicht 1 Stück Schokolade ausreicht, irgendwann aber eigentlich die ganze Tafel her muss, um überhaupt noch diesen positiven Reiz auszulösen. Das heißt also auch in der Menge gewöhnen wir uns dann sozusagen leider Stück für Stück an das bisschen und brauchen immer mehr, bis sich das Wohlgefühl einstellt. Und das Problem damit ist nicht nur, dass das nicht gesund ist, eine Tafel Schokolade am Tag zu essen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren, sondern diese Schwankungen. Dass wirklich emotional es die absolute Achterbahnfahrt für dich bedeutet, wenn du schwankst zwischen einem Zuckerhoch, einem Zuckertief und wieder einem Zuckerhoch. Das kann tatsächlich, obwohl Zucker erstmal in Verbindung mit Energie ist, dazu führen, dass du dauermüde wirst oder dass du solche Tiefs am Tag erlebst, wie so ein klassisches Nachmittagstief, wo du das Gefühl hast, es geht nichts mehr und du auch das Gefühl hast, jetzt hilft nur Kaffee und Zucker. Und das Problem ist, dass das so stark werden kann, dass du wirklich eine krasse Reizbarkeit hast. Es kann bis hin zu Depressionen führen, weil dieses Sugar Low wirklich ein gefühlt sehr unangenehmer Zustand ist, aus dem das Gehirn so schnell wie möglich raus möchte. Denn damit es wieder eine Dopaminausschüttung bekommt und wieder Freude, Wohlgefühl und Belohnung erlebt. Ne, gleichzeitig ist es so, dass ja auch die Darmbakterien sich daran gewöhnen, was sie täglich zu zersetzen haben. Und wenn sie sehr viel Zucker erleben, dann kann es auch sein, dass es eben Bakterien zerstört, die aber eigentlich total wichtig sind und andere ja, sich vermehren lässt, die zwar den Zucker dann vielleicht gut aufspalten und verarbeiten können. Das heißt aber, wir haben ja sowas wie ein Darmgehirn. Das heißt, dass der Darm mit dem Gehirn auch kommuniziert und ihm im Prinzip sagt, was er gerne hätte, weil er dafür die richtige Mannschaft an Bord hat. Vielleicht kennst du das, ja, dass du auch mal was gegessen hast, wo du das Gefühl hast, boah, das konnte ich irgendwie nicht so gut verdauen, obwohl es super gesund war und du wunderst dich. Ja, Menschen, die von Weißbrot irgendwie auf Vollkornbrot umsteigen, da hat man die Erfahrung gemacht, dass die am Anfang richtige Verdauungsprobleme bekommen, also auch Blähungen und alles mögliche, Verstopfung, dass das erstmal sich überhaupt nicht gut und gesund anfühlt, weil die erstmal nicht das richtige Mikrobiom, also nicht die richtige Arbeitsmannschaft, ja, nicht die richtige Belegschaft im Darm haben, um das überhaupt aufzuspalten. Das heißt, wenn du so Umstellungen machst, dann geht es immer auch darum, dass du deinen Körper daran gewöhnst, dass er dann eben auch das Milieu umbilden kann. Solange nämlich, solange die Belegschaft da unten ja, Zuckerliebhaber ist sozusagen, wird dir dein Darmgehirn zusätzlich immer noch sagen, ja, so ein bisschen Zucker, schmeiß doch mal was nach, das können wir hier so gut verarbeiten. Und dann ist es tatsächlich so, dass du da nicht so gut rauskommst aus dieser Zuckerfalle, weil nicht nur, also weil dein Gehirn auf unterschiedliche Arten und Weisen dir suggeriert, dass du Zucker brauchst, obwohl das eben so nicht stimmt. Und alle, die jetzt denken, sie haben kein Zuckerproblem, weil sie vielleicht gar nicht viel Süßigkeiten, Kuchen, Kekse und Co. essen, da sei nur gesagt, Obst ist mit am zuckerreichsten. Und tatsächlich haben wir bei Obst ein Problem, weil wir nicht nur Glucose im Obst haben, sondern auch noch Fructose. Das heißt, eigentlich haben wir eine Art doppelte Zuckerkurve. Und das Gleiche gilt auch sowas wie Honig, Agaven, Dicksaft. Auch da haben wir neben der Glucose auch noch Fructose. Das kann ein Problem sein. Es gibt Menschen, die haben auch eine Fructoseunverträglichkeit. Das heißt, wir reden, wenn wir über Zucker reden, auch über diese Formen von Zucker eben in Obst, in getrocknetem Obst, also alles, was irgendwie eben Rosinen und Co. ist. Und wir reden auch über Stärke. Und wenn wir über Stärke reden, dann reden wir auch über Kartoffeln, wir reden über Reis, wir reden über Mais. Das heißt, ich habe so drei Tipps dir heute mitgebracht, mal dieses Thema aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten. Und der erste Tipp, den ich dir gebe, guck doch mal in deinem Alltag, wo du versteckt Zucker zu dir nimmst. Wo denkst du, dass es vielleicht sogar gesund ist, aber wenn du es nur aus der Zuckerperspektive siehst, das doch nicht so stimmt. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich habe gerne morgens Müsli gegessen und da meine ich jetzt nicht so ein überzuckertes Knuspermüsli mit Schokolade. Ich glaube, da ist uns allen klar, dass das vielleicht ne, irgendwie definitiv mal einen Zucker hoch hervorruft und auch nicht gesund ist, sondern tatsächlich ein Fünfkornmüsli ohne jegliche Zuckerzusätze, auch ohne Rosinen, mit aber doch eben Obst und Hafermilch und Joghurt. So, und Hafermilch, wenn man es jetzt nur aus der Zuckerperspektive anguckt, hat eben einfach viel mehr Zucker als eine Mandelmilch. Und solche Flocken haben auch ganz schön viel Stärke. Das heißt, es ist ja nur ein weiterer Verdauungsschritt, bis auch die zu Zucker sind. Und wenn ich dann noch so schön reifes Obst mir darüber tue, weil das so lecker schmeckt, dann habe ich auch da nicht nur Glucose, sondern auch noch Fructose. Und dann ist es ganz gut, wenn ich dazu einen schönen, fetten Joghurt vielleicht nehme, einen Naturjoghurt, weil tatsächlich Fett und Protein so ein bisschen hilft in der Zuckerverarbeitung. Und weil das so ist mit Stärke und Zucker, weil Stärke eben eigentlich nur einen Verdauungsschritt weiter weg ist von Zucker als Zucker, geh doch mal auf die Suche nach so Stärkefallen, also Kartoffeln, Reis, Mais, Weißmehl und auch auf die Suche nach Fructose. Denn das ist oft als gesund deklariert und wir haben das Gefühl, wir tun uns was Gutes aus der Zuckerperspektive, scheuchen wir uns aber eigentlich in ein Zucker hoch. Und der dritte Punkt, da geht es jetzt eher nochmal um das mentale, emotionale, denn oft ist es ja so, gerade dann, wenn du so echt richtig doll das Gefühl hast, du brauchst jetzt ein Eis, Schokolade, ein Stück Kuchen, was auch immer es ist in deinem Fall, frag dich doch mal, was brauchst du eigentlich gerade wirklich? Brauchst du gerade wirklich Schokolade oder ja, ist Schokolade die Lösung, weil eigentlich bräuchtest du jetzt eine gute Freundin zum Zuhören oder du bräuchtest einfach eine Umarmung oder du bräuchtest einfach eine kleine Pause. Du bräuchtest vielleicht einfach einmal ein kleines Innehalten. Was ist es, was du wirklich brauchst? Wofür muss sozusagen der Zucker herhalten? Ja, oder hast du dir deinen Tag so vollgepackt, dass ohne Zucker der gar nicht zu bewältigen ist? So, wo ist deine Achillesferse? Ja, wo kriege ich dich mit dem Thema? Überleg nochmal, wie sieht das in deinem Alltag aus? Es kann ja auch sein, dass mittlerweile nicht nur dein Darm, sondern eben auch dein Belohnungssystem im Gehirn so gewöhnt daran sind, regelmäßig eher hohe Zuckerlevel zu haben, dass es mittlerweile vielleicht gar nicht mehr genau du selbst bist, in so einem Gefühl von ich kann das alles irgendwie selber regulieren, sondern es wirklich so ist, dass dein Gehirn und dein Darm sich da ganz einig sind und so ein bisschen über dich hinweg regieren in deiner Lust auf Zucker. Also inwieweit bestimmst du in diesem Moment wirklich selbst, dass du dieses Stück Kuchen essen willst, weil es einfach total schön ist, ein Stück Kuchen zu essen? Und inwieweit bist du so ein bisschen, ist es ein automatischer Prozess, der da stattfindet und du schiebst dir irgendwie was rein und merkst so, eigentlich ist das weder gerade richtig Genuss, noch habe ich mich so richtig dafür entschieden, sondern es ist gerade irgendwie irgendwas anderes. Und das könntest du schon mal versuchen zu lassen. Und wenn dich das Thema noch mehr interessiert, dann komm doch einfach in den Zuckerfalle-Crashkurs. Der ist am 26. September live in Zoom mit anschließendem Zugang zur Aufzeichnung. Und dort werde ich nochmal das ganz genau beleuchten, auch warum haben wir überhaupt so eine Prägung auf Zucker? Was passiert da so ganz genau? Wir gucken uns das wirklich mal in der Tiefe an. Auch in der Verbindung zum Thema Vagusnerv, parasympathisches System, so wie kann ich eben auch durch Zucker mein System so richtig ein bisschen durcheinander bringen und wie vor allen Dingen komme ich da raus, ohne auf Genuss zu verzichten. Denn das ist ganz klar nicht mein Ziel, dich irgendwie 100% von Zucker abzubringen und dir zu sagen, Zucker ist schlecht. Dass Zucker nicht gesund ist, das wissen wir alle. Es geht doch darum, einen Umgang mit Zucker zu finden, in dem wir wirklich schamfrei, ja, genießen können, wirklich genießen können, das Eis im Sommer zu essen oder im Herbst den frischen Zwetschgenkuchen, dass wir das wirklich genießen können, auch Zucker zu essen, weil wir aber an anderer Stelle eben vielleicht nicht Zucker essen. Und weil wir vor allen Dingen wissen, wie wir solche Zuckerhochs und Tiefs abmildern können, damit sie in unserem Körper ja nicht mehr so viel Schaden hinterlassen, im Sinne einer ewigen Sympathikusaktivierung, die wirklich auch für uns körperlich nicht gut ist, aber tatsächlich ja wirklich auch emotional, mental nicht. Das heißt, wenn du dich danach sehnst, mehr Energie zur Verfügung zu haben, stabilere, belastbare Energie und weg willst von dem Hoch und dem Tief Und diesen Momenten, wo du das Gefühl hast, es geht gar nichts mehr, keine Energie mehr übrig, dann ist dieser Kurs auf jeden Fall Gold wert für dich. Schau in die Shownotes, da habe ich den Link für dich. Und wenn du jetzt schnell bist, kannst du dir auch noch das Early Bird Special sichern. Also ich freue mich, dich dort zu sehen und wünsche dir alles, alles Liebe und Gute.